Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde ohne Klimaanlage zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 3. Juli 2025. Ja, auf europäischen Autobahnen würden sich die Betonplatten verformen, höre ich, aber wir lassen uns das Denken hier nicht von der Hitze verbrennen, sondern versuchen, mit kühlem Kopf die Übersicht zu bewahren. Ich genieße die Sommertage, will aber nicht ausschließen, dass es in manchen Zonen, die unsere Wetterfrösche am frühen Abend bei ihren Prognosen in dunkelroten Hitze- und Glutkammern anzeigen, dass es dort nicht ganz so angenehm sein könnte. Aber die Hitze gehört nun mal zum Sommer und ich weigere mich hier in eine Art existenzialistischen Abgrund der Sommerverdrossenheit hineinzustürzen, sondern halte dem trotzig mein zuversichtliches Credo und meine gute Laune entgegen. Manchmal bin ich auch, wie soll ich sagen, fast kontrapunktisch gut gelaunt. Also je schlechter die Laune um mich herum sich da zur Geltung bringt, desto stärker fühle ich mich genötigt, dem allgemeinen Verdruss mit einem Lächeln zu begegnen. Wenn allerdings die ganze Belegschaft und meine Umgebung vor Euphorie nur so vor sich herbrustet, dann bin ich eher etwas die Spaßbremse und der Spielverderber. Darf man eigentlich in Deutschland Spielverderber noch sagen? Ich habe jetzt gehört, in Köln sei das Wort Spielplatz nicht mehr erwünscht, weil sich jemand ausgegrenzt fühlen könnte. Also zum Beispiel ein Mensch, der niemals spielt, das Gegenteil des Homo Ludens, ist ja nicht inbegriffen in dem Wort Spielplatz, und auch alles, was kein Platz ist, könnte sich diskriminiert fühlen. Deshalb loben wir hier diese unglaublichen Sensibilitätsanwandlungen, die in der Sommerhitze offensichtlich da auch stattfinden. Nein, es ist schon fast eine Realsatire, wenn es denn nicht so ernst wäre. Aber zuerst ein Hinweis in eigener Sache: am nächsten Mittwoch, dem 9. Juli, auf keinen Fall verpassen, eine Kühlung für Körper und Geist, eine Eisdusche gewissermaßen in dieser Klimapanik der Weltwoche Daily Live Read. Ab 17 Uhr, Mittwoch, 9. Juli, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live oder auf diesem YouTube-Kanal. Immer weiter empfehlen, abonnieren, schicken Sie uns Fragen, Anregungen, dann können Sie nämlich in der Sendung mitdiskutieren. Sie werden ausgewählt von meinen Kollegen Roman Zeller und dem Team von Weltwoche Online. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Anliegen, Kritik mit Mail, per Mail, fragen@weltwoche.ch oder benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Hinweis noch in eigener Sache: heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche und vielleicht sollten Sie sich überlegen, die gedruckte Weltwoche einmal zu abonnieren zur Erweiterung Ihres geistigen Horizonts, sofern der noch erweiterbar ist, wobei er ist im Grunde eigentlich immer noch erweiterbar, zur Herausforderung auch von liebgewordenen Denkgewohnheiten. Die Weltwoche nimmt sich immer wieder die Freiheit heraus, die Dinge auch mal von einer anderen Seite zu betrachten. Und man sagt unserer Zeitung nach, schon seit vielen Jahrzehnten, sie spricht Dinge aus, die andere nicht auszusprechen wagen. Wobei, im Zeitalter des Internets, muss ich Ihnen sagen, empfinde ich es als einen befreienden Trend, dass immer mehr Portale entstehen und immer mehr journalistisch interessante Menschen tätig werden, die eben die offiziellen Erzählungen da eben etwas konterkarieren, dagegenhalten. Denn das ist das Wichtigste in der Demokratie, das ist die Essenz der Demokratie: Widerspruch, Nein sagen, dagegenhalten. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen, meine Damen und Herren. Das kann man nicht oft genug unterstreichen, auch wenn die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre eigene Politik als alternativlos bezeichnet hat und damit gar nicht realisierte, dass sie im Grunde der nicht der Antidemokratie das Wort geredet hat. Übrigens auch interessant, in Deutschland bedeutet das Wort Demokratie etwas anderes als in der Schweiz. In der Schweiz verstehen wir unter Demokratie ein Verfahren der Ermittlung einer Entscheidung durch die Mehrheit, und zwar der Bürger, der Stimmberechtigten und Wahlberechtigten, also direkte Demokratie. Demokratie ist, wenn der Bürger der Chef ist, wenn der Bürger entscheidet und nicht der Politiker. Und in Deutschland haben sie einen anderen Demokratiebegriff, den sich jetzt da vor allem auch die Machteliten zu eigen machen. Demokratie ist das, was wir für demokratisch erklären. Demokratie ist, wenn wir sagen, dass es Demokratie ist. Und zur Demokratie gehört, jetzt etwas weniger kritisch formuliert, zur Demokratie gehört eine ganz bestimmte Meinung. Und wenn Sie diese Meinung nicht haben, zum Beispiel im Ukraine-Krieg oder zum Beispiel gegenüber Donald Trump und Viktor Orban, dann gehören Sie nicht mehr zur Demokratie. Und da würde ich mich also anbieten als Demokratie-Coach auch für einzelne Exponenten der deutschen Politik. Nun aber zur Weltwoche. Die Frau, Supermacht der Zivilisation, was ihr die Menschheit verdankt. Mirna Funk mit dem Thema, die Schriftstellerin mit dem Thema, dass alle Aktualitäten und Betrüblichkeiten der Gegenwartspolitik überstrahlt. Die Frau, Supermacht der Zivilisation, was ihr die Menschheit wirklich verdankt. Das ist das Thema und das ist ein Aufsatz, der zu dieser nie enden werdenden Debatte ganz wichtige Argumente und Erkenntnisse einer Frau beisteuert, von großer Weisheit geprägt hier, die Einsichten und Einblicke von Mirna Funk. Den Brexit liebe ich, Wiedersehen und Gespräch mit Boris Johnson. Ja, wir haben ein Interview mit dem früheren britischen Premier. Ich konnte es leider selber nicht machen. Nicholas Farrell, mein Kollege in Italien, hat es erledigt. Und Boris Johnson, für mich eine schillernde, faszinierende Figur. In vielerlei Hinsicht haben wir heute ganz, ganz andere Meinungen. Aber ich habe ihn stets respektiert als einen vor allem brillanten Journalisten, als einen freidenkerischen, auch provokativen Kopf mit sehr viel Humor. Aber irgendwie hat er sich verrannt im Ukraine-Krieg. Er hat sich da, glaube ich, plötzlich selber als neuen Churchill gesehen. Und wenn du halt der Churchill sein willst, dann brauchst du immer auch einen Hitler, auf den du losgehen kannst, auch wenn dann die Konstellationen mit der Gegenwart so nicht mehr übereinstimmen. So ist sich also Boris aus meiner Sicht etwas abhanden gekommen. Aber vielleicht würde er aus seiner Sicht das Gleiche über mich sagen. Iran verstehen, Aufstieg und Niedergang der Islamischen Republik. Gerhard Schweizer, der ein tolles Buch im Klett-Cotta Verlag über den Iran geschrieben hat, als Autor hier in der Weltwoche. Sehr erhellend und toll, was er darlegt. Von Bruck zu Brooklyn, Niedergang einer schmucken Arestadt, Zuwanderungsprobleme, Kriminalitätsprobleme haben wir auch in der Schweiz, wobei noch keine Stadt auf die Idee gekommen ist, den Spielplatz nicht mehr Spielplatz zu nennen. Das ist dann nur in Deutschland möglich, hat man den Eindruck. Merkels eigener CDU-Verband geht auf Distanz, wenn die Kanzlerin sich so abgrenzt. Ja, diese Abgrenzerei in Deutschland ist etwas, was ich auch schwer nachvollziehen kann, dass man nicht einfach mit allen redet, auch wenn man anderer Meinung ist. Hier ein kleines Beispiel aus der aktuellen Nachrichtenlage. Wunschliste für Putin, so brutal trifft Amerikas Waffenstopp die Ukraine. Also die Amerikaner haben hier tatsächlich jetzt ernst gemacht und wollen diesen Krieg nicht einfach mit immer noch mehr Waffenlieferungen am Laufen halten. Die EU-Politiker machen das Gegenteil und erhoffen sich dadurch ein ganz anderes Resultat ihrer Bestrebungen, was ja der Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein einmal als die klinische Definition des Wahnsinns bezeichnet hat, wenn man eben immer das Gleiche macht in der Erwartung, es gäbe andere Ergebnisse. Für mich ein wichtiges Thema, jetzt nicht mehr zu oberst auf den Schlagzeilen, aber ganz wichtig ist das Thema der Verfassungsrichterwahlen. Und das ist ja interessant, dass da die Schüstmilieuparteien, wenn man so will, das Machtkartell, also die Mainstream-Parteien sagen, wir müssen verhindern, dass die Justiz in Deutschland politisiert wird. Und darum darf die AfD überhaupt nichts zu sagen haben bei der Bestellung von Richtern. Und sie merken gar nicht, oder sie merken es, aber versuchen einen anderen Eindruck zu erwecken, und sie merken gar nicht, dass sie durch diese Versessenheit, die AfD auszugrenzen bei den Richterwahlen, ja genau das tun, was sie eigentlich verhindern wollen, nämlich die Verpolitisierung der Justiz. Und es merkt ja jetzt der Hinterste und der Letzte in Deutschland, dass diese Richterwahlen hochgradig politisch sind. Ja, wenn sie es nicht wären, warum will man dann unbedingt verhindern, dass die AfD, wie es ihren demokratischen Rechten entsprechen würde, auch mitmachen können bei diesen Richterwahlen, dass man diese Stimmen auch akzeptiert. Wenn jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht noch gewählt worden wäre, dann hätten die zusammen mit der AfD eine Sperrminorität, dann müsste man das ernst nehmen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ich da lese in den deutschen Zeitungen über die beiden Kandidatinnen, die jetzt da vor allem auch von der SPD gepusht werden, allerdings auch von der CDU unterstützt, dann hat man hier zwei Richterinnen ganz gezielt offenbar ausgewählt, die eben für ein AfD-Parteiverbot sind. Und eine davon ist sogar befangen, weil sie in einer Sendung bei Martin Lanz das schon einmal ganz offen ausgesprochen hat. Aber hier sieht man den politischen Willen der Parteien, der Koalitionsparteien, der Regierungsparteien, jetzt die Justiz aufzurüsten, sozusagen als Bodyguard gegen die Opposition. Also nicht nur der Verfassungsschutz, auch die Justiz, das Verfassungsgericht, eine im deutschen Kontext hoch angesehene Behörde. Als Schweizer sehen wir das etwas kritischer. Bei uns ist das Volk das oberste Verfassungsgericht. Wir sind die Gralshüter unserer Freiheitsrechte. Aber in Deutschland hat man ein anderes System gewählt, aus anderen historischen Erfahrungen. Da steht uns nicht zu, das hier zu kommentieren oder zu kritisieren. Aber wenn man so ein System hat, dann muss man darauf achten, dass diese Justiz eben auch politisch anerkannt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Richter sind eben nicht Abgesandte einer reinen, ortlosen, blütenreinen Wissenschaft wie die Kernphysik oder etwas anderes, sondern die Juristerei, das Staatsrecht ist natürlich auch stark politisch geprägt, und die Persönlichkeit des Richters, seine Parteizugehörigkeit ist ein wesentlicher Faktor, und darum entsteht eben die Legitimität, die Berechtigung eines Richters. Nicht dadurch, dass er selber genial ist, wie jetzt behauptet wird bei diesen beiden Kandidatinnen, sondern die Legitimität, die Berechtigung besteht eben darin, dass diese Richter gewählt werden, und zwar von Parteien gewählt werden, und selber auch ihre Gesinnungen offenlegen, damit da eine bestimmte Kontrolle und auch eine Verantwortung möglich ist. Denn die Richter haben zwar frei zu entscheiden im Rahmen ihres Mandats, aber es gibt eben sehr viele Richter, die benutzen auch ihre Position, gerade Verfassungsrichter, um sich quasi zum Gesetzgeber aufzuschwingen. Oder denken wir an ein Parteiverbot, mit dem würden sich ja die Richter über die Demokratie hinwegsetzen. Das ist übrigens das Problem, das man in Israel hatte vor dieser brutalen Massaker-Attentatsgeschichte mit der Hamas. Da hat ja auch die Regierung Netanyahu protestiert gegen die Besetzung bestimmter Richterstellen bzw. gegen die Anmaßung der israelischen Verfassungsrichter, sich über die Demokratie zu stellen. Das ist eine ganz gefährliche Tendenz, und das ist jetzt der Versuch hier ganz klar gegeben, die Justiz politisch aufzurüsten, aufzumunitionieren, einzuverleiben, gewissermaßen zu vereinnahmen gegen die rechte Opposition, gegen wesentliche Teile des deutschen der Wählerschaft. Und man versucht damit natürlich, den politischen Kampf auf die juristische Ebene zu tragen, wo er dann eben unehrlicher und eben auch nicht sachgemäß und meines Erachtens auch nicht verfassungsgemäß dann ausgetragen wird. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie in Deutschland diese Debatte läuft, ob man da entsprechende kritische Artikel lesen kann oder ob das Ganze einfach so abgenickt wird und ohne jeglichen Widerstand sozusagen zur Kenntnis genommen wird. Eine Insel der Fremden, Starmer am Pranger, Großbritannien in der Krise. Ja, diese linke Labour-Regierung kommt einfach nicht aus der Problemzone, aus der Todeszone hinaus. Jetzt hat der Keir Starmer in einem Interview etwas gedankenlos gesagt. Er komme sich manchmal vor, er lebe in Großbritannien auf einer Insel der Fremden, und all seine Spin-Doctors und seine Berater sehen sich jetzt genötigt, das Ganze wieder zu verwedeln und zu kritisieren. Aber vielleicht war das jetzt der wahrste Satz, den Keir Starmer seit Amtsantritt je gesagt hat. Er gilt ja als etwas spröder, technokratischer Typ. Ich bin wütend. Merz löst mit Aussage zur Regenbogenflagge Empörung bei der SPD aus. Ja, er hat gesagt, das sei kein Zirkuszelt, glaube ich, da irgendwie das Regierungsviertel, einmal ein weiterer Kernspruch des Friedrich Merz. Und alle fragen sich, wie lange dauert es, bis der deutsche Kanzler auch da wieder zurückrudert. Wer mit Extremisten kooperiert, kann niemandem erklären, wie die Demokratie funktioniert. Ja, wenn die Extremisten glauben, sie verkörpern die Mitte, dann kommt man mit diesen Begriffen eben auch nicht mehr weiter. Und in der Demokratie müssen sie nicht kooperieren, zwangsläufig, aber sie müssen sich auseinandersetzen und sie müssen sprechen mit allen demokratisch legitimierten Kräften. Da haben wir wieder diese unterschiedlichen Auffassungen dessen, was Demokratie bedeuten soll. Deutschland weiterhin im Bann des Hitzesommers. Ich lese eben über sich verformende Betonplatten und überall sind die Landkarten dunkelrot eingefärbt, als ob da also flächendeckend die Luft in Flammen stünde. Ganz so schlimm ist es wohl nicht. Der Alarmzustand in den Journalistenhirnen scheint mir doch noch etwas größer zu sein als draußen in der Wirklichkeit. Und ich habe dann so einen Mechanismus in mir drin, wenn diese Panikwellen anrollen, dass ich mir dann einfach die Frage stelle, ja, aber um Himmels Willen, wir hatten ja schon viel wärmere Perioden auf diesem Planeten, lange vor der Erfindung des Verbrennungsmotors. Ich weiß, das sind jetzt keine sachgemäßen klimatologischen Einwürfe, die ich da produziere, aber das Klima, das Weltklima ist ein hochkomplexes System, auf das gewaltige Kräfte wirken. Hier, wo ich jetzt meine Sendung mache, gab es mal eine 500 Meter dicke Eisplatte. Auch schon Dinosaurier stapften hier durchs Gelände und ernährten sich von diesen gewaltigen Schachtelhalmen und riesigen Pflanzen, die es bei viel größerem CO2-Gehalt gab. Und jetzt die Frage, wie begegnen wir denn diesem Phänomen einer Klimaveränderung? Es hat ja immer Klimaveränderungen gegeben. Und ich kann Ihnen nur sagen, Panik. Und diese offensichtliche politische Instrumentalisierung der Klimadebatte, also da wäre ich immer etwas vorsichtig. Vielleicht der historische Niedergang der USA. Alle putzen sich jetzt die Schuhe ab an diesem Trump-Budget, an dieser Big Beautiful Bill, die Hürde geschafft hat im Senat, allerdings nur sehr knapp. Der Vizepräsident musste seine Stimme geben. Und interessant ist einfach, was die Amerikaner machen. Sie entlasten die Wirtschaft, sie entlasten natürlich die Unternehmer, sie senken die Steuern, sie fahren die Regulierungen herunter, sie investieren in die Sicherheit im Inland, aber auch was die Streitkräfte angeht. Das Ganze wird natürlich die Staatsschulden hochblähen. Aber die Amerikaner, das habe ich jetzt so wahrgenommen, auch aus den Gesprächen mit Peter Thiel, der darüber auch mit Elon Musk diskutiert hat, der das bekämpft, der sogar eine eigene Partei jetzt gründen möchte. Es gibt Amerikaner, die sagen, wir sollten uns über das Staatsdefizit nicht so große Sorgen machen. Denn mit den Produktivitätssprüngen, die wir dank der künstlichen Intelligenz zustande bringen, werden wir aus diesem Defizit herauswachsen. Nun, ich als Schweizer läuft es mir da natürlich kalt den Rücken runter. Das widerspricht unserem Verständnis der Schuldenwirtschaft. Aber wir sollten in Europa, wir sollten hier in anderen Weltgegenden nicht auf dem hohen Ross sitzen. Denn das, was man den Amerikanern zum Vorwurf macht, das praktizieren ja hier die Staaten schon längst. Also diese Verschuldungspolitik, diese Verschuldungsorgien. Und der Hochmut, mit dem jetzt da die europäischen Medien auf Trump einprügeln, da spürt man einfach auch wieder die Absicht und dass es da wieder auf einen Politiker zielt, der einem sowieso nicht geheuer ist. Deutschland geht in die Rüstungsoffensive, das ist auch ein Teil der massiven Verschuldung, die Rüstungsoffensive. Und da stellt sich immer wieder die Frage, mit welchem Motiv, was will man denn eigentlich mit dieser Rüstung? Will man gegen Russland in den Krieg ziehen? Will man die Verteidigungsfähigkeit erhöhen? Und da wird mir die Diskussion noch viel zu wenig rational, eben mit kühlem Kopf geführt. Vielleicht müsste man die Politik jetzt in die Hitzeferien schicken, weil in solchen Zeiten auch keine vernünftigen Entscheidungen getroffen werden können. Ebenfalls eine Reizfigur in den deutschen Medien ist der langbärtige Verleger Holger Friedrich, Verleger der Berliner Zeitung. Der wird für alles Mögliche kritisiert, übrigens auch dafür, dass er die Zeitschrift Weltbühne, wo ist sie? Ich habe sie hier irgendwo in meiner Anlage, finde sie natürlich jetzt nicht, wenn ich sie unbedingt haben sollte. ist eine, ja, in kleinem Format gehaltene, legendäre Zeitschrift. Ja, wenn man es ansagt, dann landet man plötzlich in einer anderen Geländekammer. Ich kann es Ihnen jetzt leider nicht zeigen, werde das... Ah, stopp. Hab's gefunden. Das ist die Weltbühne. Holger Friedrich ist auch der Verleger von dieser traditionsreichen Zeitschrift und eben auch der Berliner Zeitung. Und ich muss Ihnen sagen, dieser Holger Friedrich, der imponiert mir. Ich habe ihn auch kennengelernt. Ich habe ihn interviewt im letzten Jahr. Endlich hat man einen Verleger in Deutschland, der auch mal ganz bewusst den Mainstream challenged. Und zwar auch geprägt durch seine Biografie. Er ist ja aufgewachsen nicht im Westen Deutschlands, sondern im Osten Deutschlands. Die Berliner Zeitung ist quasi auch das Referenzorgan und der Resonanzboden von Lebensgeschichten, wie sie eben auch der Holger Friedrich hingelegt hat. Übrigens sehr, sehr erfolgreich als Unternehmer in vielen Bereichen. Großer Respekt. Also je mehr die Medien auf ihn einprügeln, desto größer ist meine Bewunderung für diesen deutschen Verleger. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen und wir sehen uns alsbald wieder, spätestens morgen Freitag, morgen früh. Dann wieder unabhängig, kritisch und selbstverständlich gut gelaunt.